Die Apostelgeschichte zerfällt, ganz grob betrachtet, in zwei Teile, nämlich Kapitel 1 bis 12. Da könnte man sich die Überschrift Petrus für merken und Kapitel 13 bis zum Ende. Wie viele Kapitel, die jüngeren Leute, wie viele Kapitel hat die Apostelgeschichte? 28. Wie viel? 28. Ich finde schön, wie du dich zu den jüngeren Leuten zählst. Bist gebucht, darfst gerne 28, genau. Also, 1 bis 12, Überschrift Petrus, 13 bis 28, Paulus. Auch im zweiten Abschnitt kommt Petrus vor, aber der Schwerpunkt wechselt mehr zu Paulus. Nächste Frage an die Leute, in deren Personalausweis ein Beweis drin steht, dass sie jünger sind als 18 Jahre. Man muss einfach genauer formulieren, dann machen die Leute auch, was man möchte. Welches ist der Schlüsselvers der Apostelgeschichte? Das ist eine gemeine Frage für unter 18-Jährige, das können nämlich die über 18 auch nicht beantworten, aber wir probieren es mal. Welches ist der Vers, der uns ein Stück weit die Apostelgeschichte in einem Satz erklärt? Ja.
Das ist nicht genau der Vers, aber es ist vielleicht die Stelle, wo Petrus mit den vier von Himmel kommt und den Auftrag sonst von denen uns
erzählen. Ist eine wichtige Passage, ist aber nicht der Schlüsselvers, den ich meine. Haben die über 18-Jährigen laut Personalausweis eine Idee, welcher Schlüsselvers eigentlich die Apostelgeschichte in einem Satz zusammenfasst? Silke.
Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit über sie hat, gebietet er es allen Menschen wiederzutun.
Das ist ein wichtiger Vers, aber wir merken schon mal, Bibelkunde kann man sehr unterschiedlich handhaben. Also ich meine Kapitel 1, Vers 8 und habe einige Leute auf meiner Seite. Kapitel 1, Vers 8, mag den mal jemand vorlesen?
Aber ja. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Klingt langweilig, der Vers, oder? Was, also da war dein Vers schon evangelistisch, ging da das Herz auf, ja? Aber tatsächlich fasst dieser Vers zusammen, was passiert. Also Punkt 1. Es wird beschrieben, dass der Heilige Geist zu den Aposteln kommen wird. Die Apostelgeschichte ist eigentlich nicht die Geschichte der Apostel, auch wenn ich gerade gesagt habe, Petrus und Paulus sind so die beiden Leitapostel für die Apostelgeschichte, sondern die Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes. Und das sagt Vers 8 auch aus, der Heilige Geist wird auf die Apostel kommen und dann wird etwas passieren. Und das könnt ihr euch wie konzentrische Kreise vorstellen. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samaria, bis hinaus in die ganze Welt. Und das ist das, was die Apostelgeschichte im Grunde genommen beschreibt, dass am Anfang, Geburtsstunde der christlichen Gemeinde, Apostelgeschichte 2, findet in Jerusalem statt. Da kommt dieser Heilige Geist auf die Leute. Und von dort aus geht es dann immer mehr nach außen, bis dann am Ende der Apostelgeschichte die ganze damalige Welt irgendwo mit dem Evangelium konfrontiert worden ist. Warum diese lange Einleitung? Ich möchte, dass wir die Situation, die wir betrachten, ein Stück weit geschichtlich einordnen können und nicht mit unserem neutestamentlichen Denken, sondern dass wir uns einfach in die Situation hineingesetzt fühlen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen einen Text lesen können. Ihr ahnt es aus der Apostelgeschichte. Und zwar das Kapitel 6. Bei mir mit einem einzigen Wort überschrieben, dass ich sowohl sprachlich nicht gut finde, als auch inhaltlich nicht. Bei mir steht nämlich Diakonenwahl drüber. Ihr werdet feststellen, dass das Wort Diakon im Text so nicht drin vorkommt. Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich glaube, dass dieser Text deutlich mehr uns zu sagen hat, als uns die Wahl und ein Wahlverfahren nahezubringen. Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, was das bedeutet, gucken wir uns gleich nochmal an. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12, das sind also die Apostel, von denen wir gerade gehört haben, riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der gesamten Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel, und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und jetzt kommt bei mir ein Absatz in meiner Bibel, und auch den finde ich schade. Der Text geht weiter, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs, und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ist das irgendwas, was für Marlow heute interessant ist? Das ist doch, also beim Gemeindemittagessen, da ist bei uns schon Stress angesagt für den einen oder anderen, aber so einen Stress wie den die hier hatten, haben wir ja nur nicht. Dass die Hebräer und die Hellenisten irgendwie in Streit miteinander geraten. Geschwister, je mehr ich über diesen Text nachdenke, und ich habe jahrelang über ihn nur nachgedacht, um das Thema Diakon für mich zu deklinieren, aber je mehr ich über diesen Text nachdenke, desto toller finde ich ihn. Und vielleicht kann ich ein bisschen von meiner Begeisterung an euch heute abtreten. Übrigens kostenlos, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Wir sind in Apostelgeschichte 6, was ist denn vorher passiert? Apostelgeschichte 2, diese große Sache, die einige Leute begeistert und einige andere Leute überaus begeistert, dass da irgendwie der Heilige Geist auf Menschen kommt. Und sie dann etwas machen, was sie vorher nicht konnten. Sie sprechen nämlich Fremdsprachen in allen möglichen Dialekten. Also Schweizerdeutsch hat ja auch mehrere Farbtöne. Also Berner Dialekt oder sonst irgendwas. Ja. Und das ist dort plötzlich passiert, dass Juden Fremdsprachen konnten, die sie vorher nicht gelernt haben. Das ist das, was manche Leute mit Apostelgeschichte 2 assoziieren. Das ist aber nicht der wichtige Punkt eigentlich. Das ist nur so eine Auswirkung von dem wirklich Wichtigen, nämlich dass der Heilige Geist auf Menschen kommt. Wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hieß. Das hatte Jesus angekündigt. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Was passiert? Bekehren sich die Leute, weil sie plötzlich diese Fremdsprachenrede mitbekommen? Nö. Das Wunder selbst führt zu keiner Bekehrung. Im Gegenteil, die Leute fangen an, zum Teil zu lachen und sich lustig zu machen. Ha, die sind voll süßen Weines. Also die haben einen über den Durst getrunken, würden wir sagen. Nach diesem Wunder kommt dann die Pfingstpredigt des Petrus. Darauf folgt dann Buße und dann Glaube und dann auch die Gemeinschaft. Petrus predigt und die Antwort der Zuhörer ist völlig stunning im Englischen, ich weiß nicht, so schockiert. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Also die Zuhörer nach der Petrus-Predigt sind völlig hilflos und sagen, was sollen wir tun? Und daraufhin gibt ihm Petrus Wegweisung zur Buße und es folgen weitere Predigten von ihm. Kapitel 2. Lukas fasst das Ganze zusammen, und das lasst euch auf der Zunge zergehen, dass 3000 Seelen zur Gemeinde hinzugetan werden. Wow, das würden sich Wolfgang oder Markus Gladrow wünschen. Eine Predigt und meinetwegen auch drei Predigten hintereinander und 3000 Seelen werden hinzugetan. Wenige Tage später, Kapitel 2, 47, heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das heißt, es bleibt nicht bei diesen 3000, sondern es kommen täglich immer weiter Leute dazu. Und in Kapitel 4, Vers 4, Geschichtsbücher, chronologische Reihenfolge, heißt es, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl, Achtung, der Männer kam auf etwa 5000. Jetzt machen wir einfach mal 5000 Frauen dazu und dann noch ein paar jüngere Leute, die noch nicht als Mann gerechnet wurden. Also das ist locker eine Zahl im fünfstelligen Bereich. Wie viel es genau ist, wissen wir nicht. Stellt euch bitte vor, Christian Berg predigt hier und nach ein, zwei Predigten kommen hier 3000 Seelen dazu. Und jeden Tag bieten wir Gottesdienste an und Menschen kommen hinzu und dann sind es irgendwann 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Marlow hätte ein Problem, oder? Ich will nicht auf das Raumproblem hier ansprechen. Was passiert der Gemeinde noch? Die Apostel werden unter Druck gesetzt. Es ist nicht nur alles schön, dass sich Menschen bekehren, sondern die Apostel kriegen Druck zu spüren. Die Gemeinde erlebt herausfordernde Dinge. Das sind die Kapitel 4 und 5. Und was machen die Apostel die ganze Zeit? Kapitel 4, 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Also genau das, was der Jesus uns 1,8 angekündigt hat. Große Kraft wird auf euch kommen und die Apostel tun, und das ist wichtig für den weiteren Textbetrachtung, die Apostel tun das, wozu sie berufen sind. Sie legen die Bibel aus, sie predigen. Das ist das, was sie tun. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und offensichtlich ist, es liegt gar nicht so sehr an den Aposteln, auch nicht an Petrus. Es liegt offensichtlich daran, dass diese große Kraft von Gott geschickt wurde, der Heilige Geist auf den Menschen wirksam ist. Und deswegen bekehren sich Menschen. Und solche Menschen haben Hunger. Das Pfingstfest, weswegen, also das, was hier stattfindet in der Apostelgeschichte 2, ist keine christliche Erfindung gewesen. Das Pfingstfest gab schon ganz, ganz lange aus dem Alten Testament. Und deswegen waren aus der gesamten Welt Juden nach Jerusalem gepilgert, um dort an dem jüdischen Pfingstfest teilzunehmen. Und der Heilige Geist hat genau dieses Ereignis genutzt, um Menschen zum Glauben zu führen. Und die Leute haben also kein eigenes Zuhause. Diese Leute, die sich da bekehren, haben nicht unbedingt auch einen riesen Kühlschrank im Kofferraum. In Ermangelung eines Kofferraums. Sind halt zu Fuß gekommen. Oder mit dem Reittier. Und jetzt ist plötzlich das Problem da, wie kriegen wir denn 10.000, 12.000 Leute satt? Das ist ein Problem. Und davon beschreibt uns die Apostelgeschichte. Wollen wir den Text nochmal gemeinsam miteinander durchgehen? In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Ich glaube, wir haben jetzt einen Eindruck, was es heißt, sie mehrten sich. Ja, also das ist nicht die Art von Gemeindewachstum, die man heute meistens beschreibt. Als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Warum? Warum haben die Hellenisten, wer auch immer das ist, gegen die Hebräer gemurrt? Das ist Theologie für Optiker, also können auch die jüngeren Leute das machen. Bibel auf, reingucken, warum murrten die Hellenisten gegen die Hebräer?
Mahlzeiten.
Hat sie nicht geschmeckt?
Die wurden übersehen.
Die
Witwen wurden übersehen.
Genau, also erstmal Theologie für Optiker, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Jetzt stellt euch 10.000 Leute vor, wie viele Tische da irgendwo sind. Und da wurden bestimmte Tische übersehen. Und die Hellenisten waren der Ansicht, dass es ihre Witwen waren, die übersehen wurden. War das nur ein Versehen? So nach dem Motto, so viele Tische, da kann man ja mal einen übersehen. Offensichtlich war es kein Versehen im Sinne von Ausversehen. Das Wort, was dort steht, kann man auch mit vernachlässigen übersetzen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr in der Hand habt. Ich habe jetzt Elberfelder vorgelesen, steht das vielleicht sogar drin. Also dieses, dass sie übersehen wurden, kann mit vernachlässigen übersetzt werden. Sprich, bestimmte Tische sind mehr oder weniger bewusst nicht bedient worden. Und wir verstehen plötzlich, warum dann ein Murren entsteht. Ja, also wenn meine Kinder die ganze Zeit nichts zu essen kriegen, aber alle anderen sich den Bauch kugelig futtern, dann würde ich irgendwann sagen, hallo. Und Ingrid hatte, glaube ich, gerade von Ungerechtigkeit oder Unfairness gesprochen. Das ist genau das Gefühl, was da hoch. Das sieht gut aus. Die Apostelgeschichte zerfällt, ganz grob betrachtet, in zwei Teile, nämlich Kapitel 1 bis 12. Da könnte man sich die Überschrift Petrus für merken und Kapitel 13 bis zum Ende. Wie viele Kapitel, die jüngeren Leute, wie viele Kapitel hat die Apostelgeschichte?
28.
Wie viel? 28. Ich finde schön, wie du dich zu den jüngeren Leuten zählst. Bist gebucht, darfst gerne 28, genau. Also, 1 bis 12, Überschrift Petrus, 13 bis 28, Paulus. Auch im zweiten Abschnitt kommt Petrus vor, aber der Schwerpunkt wechselt mehr zu Paulus. Nächste Frage an die Leute, in deren Personalausweis ein Beweis drin steht, dass sie jünger sind als 18 Jahre. Man muss einfach genauer formulieren, dann machen die Leute auch, was man möchte. Welches ist der Schlüsselvers der Apostelgeschichte? Das ist eine gemeine Frage für unter 18-Jährige. Das können nämlich die über 18 auch nicht beantworten. Aber wir probieren es mal. Welches ist der Vers, der uns ein Stück weit die Apostelgeschichte in einem Satz erklärt? Ja.
Das ist nicht genau der Vers, aber es ist vielleicht die Stelle, wo Petrus mit den Tier von Himmel kommt und den Auftrag, sonst von dem
ist eine wichtige Passage, ist aber nicht der Schlüsselvers, den ich meine. Haben die über 18-Jährigen laut Personalausweis eine Idee? Welcher Schlüsselvers eigentlich die Apostelgeschichte in einem Satz zusammenfasst?
Silke. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er es allen Menschen wieder zu tun.
Das ist ein wichtiger Vers, aber wir merken schon mal, Bibelkunde kann man sehr unterschiedlich handhaben. Also ich meine Kapitel 1, Vers 8 und habe einige Leute auf meiner Seite. Kapitel 1, Vers 8, mag den mal jemand vorlesen?
Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
Klingt langweilig, der Vers, oder? Was, also da war dein Vers schon evangelistisch, ging da das Herz auf, ja? Aber tatsächlich fasst dieser Vers zusammen, was passiert. Also Punkt 1, es wird beschrieben, dass der Heilige Geist zu den Aposteln kommen wird. Die Apostelgeschichte ist eigentlich nicht die Geschichte der Apostel, auch wenn ich gerade gesagt habe, Petrus und Paulus sind so die beiden Leitapostel für die Apostelgeschichte, sondern die Apostelgeschichte ist das Buch des Heiligen Geistes. Und das sagt Vers 8 auch aus, der Heilige Geist wird auf die Apostel kommen und dann wird etwas passieren. Und das könnt ihr euch wie konzentrische Kreise vorstellen. Zuerst in Jerusalem, dann in Judäa und Samaria, bis hinaus in die ganze Welt. Und das ist das, was die Apostelgeschichte im Grunde genommen beschreibt, dass am Anfang, Geburtsstunde der christlichen Gemeinde, Apostelgeschichte 2, findet in Jerusalem statt. Da kommt dieser Heilige Geist auf die Leute. Und von dort aus geht es dann immer mehr nach außen, bis dann am Ende der Apostelgeschichte die ganze damalige Welt irgendwo mit dem Evangelium konfrontiert worden ist. Warum diese lange Einleitung? Ich möchte, dass wir die Situation, die wir betrachten, ein Stück weit geschichtlich einordnen können und nicht mit unserem neutestamentlichen Denken, sondern dass wir uns einfach in die Situation hineingesetzt fühlen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mal zusammen einen Text lesen können. Ihr ahnt es aus der Apostelgeschichte. Und zwar das Kapitel 6. Bei mir mit einem einzigen Wort überschrieben, dass ich sowohl sprachlich nicht gut finde, als auch inhaltlich nicht. Bei mir steht nämlich Diakonenwahl drüber. Ihr werdet feststellen, dass das Wort Diakon im Text so nicht drin vorkommt. Das ist aber nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich glaube, dass dieser Text deutlich mehr uns zu sagen hat, als uns die Wahl und ein Wahlverfahren nahezubringen. Kapitel 6, Vers 1. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, was das bedeutet, gucken wir uns gleich nochmal an. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Die 12, das sind also die Apostel, von denen wir gerade gehört haben, riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der gesamten Menge. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und jetzt kommt bei mir ein Absatz in meiner Bibel und auch den finde ich schade. Der Text geht weiter, Vers 7. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ist das irgendwas, was für Marlo heute interessant ist? Das ist doch, also beim Gemeindemittagessen, da ist bei uns schon Stress angesagt für den einen oder anderen, aber so einen Stress wie den die hier hatten, haben wir ja nun nicht. Dass die Hebräer und die Hellenisten irgendwie in Streit miteinander geraten. Geschwister, je mehr ich über diesen Text nachdenke, und ich habe jahrelang über ihn nur nachgedacht, um das Thema Diakon für mich zu deklinieren, aber je mehr ich über diesen Text nachdenke, desto toller finde ich ihn. Und vielleicht kann ich ein bisschen von meiner Begeisterung an euch heute abtreten. Übrigens kostenlos, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Wir sind in Apostelgeschichte 6, was ist denn vorher passiert? Apostelgeschichte 2, diese große Sache, die einige Leute begeistert und einige andere Leute überaus begeistert, dass da irgendwie der Heilige Geist auf Menschen kommt. und sie dann etwas machen, was sie vorher nicht konnten. Sie sprechen nämlich Fremdsprachen in allen möglichen Dialekten. Also Schweizerdeutsch hat ja auch mehrere Farbtöne. Also Berner Dialekt oder sonst irgendwas. Ja? Und das ist dort plötzlich passiert, dass Juden Fremdsprachen konnten, die sie vorher nicht gelernt haben. Das ist das, was manche Leute mit Apostelgeschichte 2 assoziieren. Das ist aber nicht der wichtige Punkt eigentlich. Das ist nur so eine Auswirkung von dem wirklich Wichtigen, nämlich dass der Heilige Geist auf Menschen kommt. Wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 hieß. Das hatte Jesus angekündigt. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Was passiert? Bekehren sich die Leute, weil sie plötzlich diese Fremdsprachenrede mitbekommen? Nö. Das Wunder selbst führt zu keiner Bekehrung. Im Gegenteil, die Leute fangen an, zum Teil zu lachen und sich lustig zu machen. Ha, die sind voll süßen Weines, also die haben einen über den Durst getrunken, würden wir sagen. Nach diesem Wunder kommt dann die Pfingstpredigt des Petrus. Darauf folgt dann Buße und dann Glaube und dann auch die Gemeinschaft. Petrus predigt und die Antwort der Zuhörer ist völlig stunning im Englischen. Ich weiß nicht, so schockiert. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Also die Zuhörer nach der Petrus-Predigt sind völlig hilflos und sagen, was sollen wir tun? Und daraufhin gibt ihm Petrus Wegweisung zur Buße und es folgen weitere Predigten von ihm. Kapitel 2. Lukas fasst das Ganze zusammen und das lasst euch auf der Zunge zergehen, dass 3000 Seelen zur Gemeinde hinzugetan werden. Wow, das würden sich Wolfgang oder Markus Gladrow wünschen. Eine Predigt und meinetwegen auch drei Predigten hintereinander und 3000 Seelen werden hinzugetan. Wenige Tage später, Kapitel 2, 47 heißt es, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Das heißt, es bleibt nicht bei diesen 3000, sondern es kommen täglich immer weiter Leute dazu. Und in Kapitel 4, Vers 4, Geschichtsbücher, chronologische Reihenfolge, heißt es, viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl, Achtung, der Männer kam auf etwa 5000. Jetzt machen wir einfach mal 5000 Frauen dazu und dann noch ein paar jüngere Leute, die noch nicht als Mann gerechnet wurden. Also das ist locker eine Zahl im fünfstelligen Bereich. Wie viel es genau ist, wissen wir nicht. Stellt euch bitte vor, Christian Berg predigt hier und nach ein, zwei Predigten kommen hier 3000 Seelen dazu. Und jeden Tag bieten wir Gottesdienste an und Menschen kommen hinzu und dann sind es irgendwann 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Marlo hätte ein Problem, oder? Ich will nicht auf das Raumproblem hier ansprechen. Was passiert der Gemeinde noch? Die Apostel werden unter Druck gesetzt. Es ist nicht nur alles schön, dass sich Menschen bekehren, sondern die Apostel kriegen Druck zu spüren. Die Gemeinde erlebt herausfordernde Dinge. Das sind die Kapitel 4 und 5. Und was machen die Apostel die ganze Zeit? Kapitel 4, 33. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Also genau das, was der Jesus uns 1,8 angekündigt hat. Große Kraft wird auf euch kommen und die Apostel tun, und das ist wichtig für den weiteren Textbetrachtung, die Apostel tun das, wozu sie berufen sind. Sie legen die Bibel aus, sie predigen. Das ist das, was sie tun. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Und offensichtlich ist, es liegt gar nicht so sehr an den Aposteln, auch nicht an Petrus. Es liegt offensichtlich daran, dass diese große Kraft von Gott geschickt wurde, der Heilige Geist auf den Menschen wirksam ist. Und deswegen bekehren sich Menschen. Und solche Menschen haben Hunger. Das Pfingstfest, weswegen, also das, was hier stattfindet in der Apostelgeschichte 2, ist keine christliche Erfindung gewesen. Das Pfingstfest gab es schon ganz, ganz lange aus dem Alten Testament. Und deswegen waren aus der gesamten Welt Juden nach Jerusalem gepilgert, um dort an dem jüdischen Pfingstfest teilzunehmen. Und der Heilige Geist hat genau dieses Ereignis genutzt, um Menschen zum Glauben zu führen. Und die Leute haben also kein eigenes Zuhause. Diese Leute, die sich da bekehren, haben nicht unbedingt auch einen riesen Kühlschrank im Kofferraum. In Ermangelung eines Kofferraums. Sind halt zu Fuß gekommen. Oder mit dem Reittier. Und jetzt ist plötzlich das Problem da, wie kriegen wir denn 10.000, 12.000 Leute satt? Das ist ein Problem. Und davon beschreibt uns die Apostelgeschichte. Wollen wir den Text nochmal gemeinsam miteinander durchgehen? In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Ich glaube, wir haben jetzt einen Eindruck, was es heißt, sie mehrten sich. Ja, also das ist nicht die Art von Gemeindewachstum, die man heute meistens beschreibt. Als die Jünger sich mehrten, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer. Warum? Warum haben die Hellenisten, wer auch immer das ist, gegen die Hebräer gemurrt? Das ist Theologie für Optiker, also können auch die jüngeren Leute das machen. Bibel auf, reingucken, warum murrten die Hellenisten gegen die Hebräer?
Mahlzeiten.
Hat sie nicht geschmeckt?
Die wurden übersehen.
Die
Witwen wurden übersehen.
Genau, also erstmal Theologie für Optiker, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Jetzt stellt euch 10.000 Leute vor, wie viele Tische da irgendwo sind. Und da wurden bestimmte Tische übersehen. Und die Hellenisten waren der Ansicht, dass es ihre Witwen waren, die übersehen wurden. War das nur ein Versehen? So nach dem Motto, so viele Tische, da kann man ja mal einen übersehen. Offensichtlich war es kein Versehen im Sinne von Ausversehen. Das Wort, was dort steht, kann man auch mit vernachlässigen übersetzen. Je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr in Hand habt. Ich habe jetzt Elberfelder vorgelesen, steht das vielleicht sogar drin. Also dieses, dass sie übersehen wurden, kann mit vernachlässigen übersetzt werden. Sprich, bestimmte Tische sind mehr oder weniger bewusst nicht bedient worden. Und wir verstehen plötzlich, warum dann ein Murren entsteht. Ja, also wenn meine Kinder die ganze Zeit nichts zu essen kriegen, aber alle anderen sich den Bauch kugelig futtern, dann würde ich irgendwann sagen, hallo. Und Ingrid hatte, glaube ich, gerade von Ungerechtigkeit oder Unfairness gesprochen. Das ist genau das Gefühl, was da hochkam bei den Leuten. Warum kam das hoch? Wer sind denn diese Hebräer und diese Hellenisten? Interessanterweise ist das eine der umstrittensten Fragen in der Theologie, wer sich genau hinter diesen beiden Gruppen befindet. Aber ich glaube, wir können uns das behelfsweise hier relativ einfach machen. Wir hatten festgestellt, in der Apostelgeschichte 2 kommen aus der ganzen Welt die Juden von überall zurück nach Jerusalem, um dieses Pfingstfest zu feiern. Die, die ohnehin in Jerusalem oder in der näheren Umgebung, in Judäa leben, das sind die Hebräer, die auch Hebräisch oder einen hebräischen Dialekt sprechen, die in der jüdischen Lebensweise, so wie man in Jerusalem unter Juden lebt, die das gewohnt sind. Nicht heutiges Jerusalem, die Stadt hat ja einige Schwierigkeiten, sondern damals in Jerusalem, da war alles jüdisch. Wie man singt, wie man redet, wie man lebt, wann man ins Bett geht, welche Musik gehört wird, alles war irgendwie uniform, gleich, hebräisch. Die Leute, die in der ganzen Welt verstreut waren, und dafür gab es ja einige Gründe, warum die Juden in der Welt verstreut waren, die haben natürlich teilweise so ein bisschen Lokalkolorit übernommen, wie man so schön sagt. Also wenn du dann in Griechenland wohnst, naja, dann hast du halt so ein bisschen die griechische Lebensweise intus. Nicht Sünde, darüber reden wir gar nicht für einen Juden, sondern so wie man sich kleidet, wie man redet, welche Sprache man spricht, welche Dinge man interessant findet. Und das sind die Hellenisten, denn alles andere war ja vom Alexander dem Großen seinerzeit erobert worden. Das war hellenisiert, also vergriechischt. Nichts anderes meint Hellenismus. Und diese Touristen, die eigentlich zur gleichen Familie gehören, zur Familie der Juden, kommen und wollen mit ihren Glaubensgenossen eigentlich das Pfingstfest feiern. Sie bekehren sich. Und eins ist offensichtlich, sie sitzen aber nicht gemeinsam, sondern sie sitzen an getrennten Tischen. Sonst könnte man nicht die Tische der hellenistischen Witwen vernachlässigen, wenn sie alle durcheinander säßen. Sprich, wie würde man in der Jugendarbeit sagen, Klickenbildung. Die Hebräer saßen da, ihr seid jetzt nochmal ein Hebräer, so wie ihr aussieht, ganz klar, Hellenisten. Und ja, wir gehören alle zusammen, aber grüne Hemden, also das ist ja, obwohl auch hier einige Hebräer in grünen Hemden rumrennen, weil die hatte schon immer auf dem Kicker, diese Pseudo-Hebräer hier. Da gab es so, ich will auf den Spaß hinaus, ja, aber es war ein echtes Systemproblem, was sie hatten. Sie waren alle irgendwie Juden. Die Männer beschnitten und sie hielten sich an das Gesetz Moses und sie haben alle versucht, nicht zu sündigen, soweit es machbar war. Und trotzdem haben sie sich voneinander unterschieden. Und das war so ein bisschen komisch, weil so mit einem grünen Hemd, also das geht irgendwie nicht. Ich kann das nicht vom mosaischen Gesetz her erklären, aber grüne Hemden, das geht nicht. Und allein, warum sprecht ihr denn nicht Aramäisch, also Hebräisch? Ja, warum müsst ihr diese komischen Akzente haben und immer die letzte Silbe betonen? Ja? Das macht man doch anders, nicht wahr? Und das hat dazu geführt, dass man sich nicht... Ich hoffe, du verträgst das. Ich bete ja. Ansonsten beschwer dich bei Benedikt über mich. Das hat zu einer Trennung geführt. Man gehörte offiziell zusammen, aber in der täglichen Praxis, lasst mal die Hellenisten an ihren Tischen sitzen und wir quatschen miteinander. Ich bin von Berufswegen regelmäßig in der Evangeliumschristengemeinde oben in Marzahn-Hellersdorf. Eine sehr große, wachsende Gemeinde, haben mittlerweile, glaube ich, 3 Töchtergemeinden und diese leben von Russlanddeutsche oder Ausliedlern, so heißt es. Also Leute, die Deutsche sind, laut Geburtsrecht, aber irgendwann mal nach Russland auswandern mussten, ausgewandert wurden und die jetzt wieder zurückkehren. Einige von denen sprechen nur Russisch. Deren Kinder sprechen Deutsch und fast kein Russisch. Also sie verstehen was, aber sie sprechen nicht. Und wenn du in dieser Gemeinde bist, sie haben 2 Gottesdienste, einen um 9 und einen um 12 und der eine auf Deutsch und der andere auf Russisch. Und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Ich erlebe aber, wie dort Gemeindefeste stattfinden. Dann sitzen da die Hebräer und da die Hellenisten. Und ich von meinem Missionsgedanken dachte mir, ich setze mich mal also ich bin ja nicht grünes Hemd, ich bin also ein Hebräer, ich setze mich mal zu den Hellenisten. Und was ich erlebt habe bei den Russlanddeutschen war, sie haben brav alle weiter Russisch gesprochen. Ich war völlig isoliert da. Ich habe dann mal irgendwie versucht, irgendeinen anzusprechen. Hallo, ich bin der Ansgar. Und dann hat er auch höflich 20 Sekunden sich mit mir unterhalten. Und danach war Shutdown. Dann gingen die Rollläden runter, wurde auf Russisch weitergeredet. Sprich, das, was hier passiert in der Apostelgeschichte, ist auch heute noch nicht ausgestorben. Dass wir, obwohl wir alle zum Leib Christi gehören und das auch jederzeit unterschreiben würden und vielleicht auch 2 nette Lieder dazu schmetterten, in der Praxis trennen wir uns doch voneinander. Weil der andere irgendwie komisch ist, weil der andere irgendwie... Ich weiß nicht, dieser Stil, diese Art des Redens, manche Überzeugung, und wie kann man Turnschuhe im Gottesdienst tragen, das geht doch gar nicht. Und dabei sind es nur Äußerlichkeiten, oder? Der krasse Gegensatz wird von Lukas aufgezeigt, wenn ihr Kapitel 4, 32 aufschlagen würdet, ihr müsst es jetzt nicht, ist nur ein Satz, da heißt es, die Menge derer aber, die gläubig wurden, und da waren wir schon bei mehreren Tausenden, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Am Anfang war die Begeisterung da, aber nach wenigen Tagen haben wir das, was in 6,1 steht, getrennte Lager. Nicht mehr gleiche Tische, getrennte Gründe. Man konnte sich mit dem anderen nicht so recht anfreunden und zog einfach die Gemeinschaft derer vor, die man nett fand. Und verflixt nochmal, das erlebe ich sonntags auch. Ich könnte auch mit einem Schlag hier 5 Leute in der Gemeinde nennen, mit denen ich mich tagelang unterhalten möchte. Und lustigerweise sind es auch die Leute, die ich in unseren 20 Minuten, die wir zwischen der ersten und zweiten Stunde habe, treffe. Warum gehe ich nicht zu dem, der mir eigentlich erstmal nicht so liegt? Vielleicht, weil ich ihn noch gar nicht kenne. Das ist eine Krankheit, die wir auch haben. Und die Frage ist, ob das unseren Herrn verherrlicht, wenn wir uns mit unseren Freunden umgeben. Oder ob es nicht eigentlich richtig wäre, zu sagen, wir wollen die Einheit des Leibes ausdrücken, indem wir ganz bewusst uns an den Tisch der Hellenisten oder der Hebräer setzen. Fakt ist, in Jerusalem wurden die Tische nicht übersehen im Sinne eines Versehens. Man hat einen Tisch nicht bedacht, sondern es wurde vernachlässigt und das Ganze ist nicht einmalig gewesen, sondern es geschah täglich. Und dann entschied etwas, was ganz normal ist, es wird gemurrt. Murren ist nicht gut, Murren macht Gemeinde kaputt, Murren ist einer der größten geistlichen Fallstricke im Leben. Das habe ich vor ein paar Monaten im Rahmen eines anderen Themas hier schon mal besprochen und ich glaube auch Wolfgang hatte es nochmal erwähnt. Von daher ist es gut und richtig, dass die Apostel dieses Murren nicht nur hören, sondern darauf reagieren. Und ich finde es total genial, wie sie damit umgegangen sind. Wer jetzt in dem zweiten Teil der Ansicht ist, das geht ja nur was unsere Ältesten an, und ich bin ja kein Ältester, ich kann also auf Durchzug schalten, falsch. Ja, wir werden über Älteste reden, auch wenn der Text nicht über Älteste redet. Vielleicht reden wir auch über Diakone, auch wenn der Text nicht über Diakone redet. Aber es ist ein gesamtgemeindliches Thema, was ich denke, was wir hier lernen können. Wenn ich mir angucke, was die Apostel gemacht haben, wir haben es gelesen, sie erkannten ein Problem. Und allein das hebt die Apostel von manchem christlichen Leiter von heute ab. Beachtet die Formulierung, ich habe gesagt, von manchem christlichen Leiter von heute. Ich sage nicht Christian, Wolfgang oder wer auch immer. Aber wenn man sich in der Christenheit umguckt, und als Reisebruder hat man dann doch mehr Einblick in andere Gemeinden als vielleicht der andere, dann merkt man, viele Leiter wissen überhaupt nicht, was in ihren Gemeinden los ist. Und von daher, die Apostel erkannten ein Problem. Das ist schon mal gut. Schön, wenn die Leitung weiß, was in der Gemeinde tickt. Zweitens, sie erkannten das Problem nicht nur, sondern sie anerkannten das Problem. Vielleicht ist das auch ein Thema für Männer. So nach dem Motto, ich weiß, was in der Familie nicht gerade läuft, aber nehme ich das Problem auch ernst. Aber wir bleiben jetzt mal auf der Gemeindeebene, um nicht zu viel Druck auf gewisse Männer auszuüben. Manch ein heutiger Leiter versucht mit netten Worten das Problem wegzudiskutieren, klein zu reden oder vielleicht sogar lächerlich zu machen. Es wäre doch so einfach gewesen für Petrus zu sagen, ach liebe Hellenisten. Also hallo, habt ihr schon mal die Tische gezählt? Habt ihr einen Eindruck, was hier zu stemmen ist an Logistik? Wer hätte denn gewusst, dass wir von 12 Männern und vielleicht noch eine Frau, Petrus hatte ja eine Frau, ja, dass wir von so vielen Leuten plötzlich auf 10, 15.000 Leute anschwellen, das hat keiner geplant, ich konnte kein Organigramm machen, ich konnte keine Datenbank stricken, ich konnte keinen logistischen Verteilungsplan erstellen, dass da mal ein paar Tische übersehen werden, das ist doch normal, also bitte habt euch nicht so. Leute reagieren so, aber die Apostel tun es nicht, sie anerkennen das Problem. Und, was ich schön finde, sie schieben den schwarzen Peter nicht an die Hellenisten zurück, indem sie sagen, also liebe Hellenisten, Murren ist ein Kernproblem von Gemeinde und wir müssen unbedingt mit euch über eure geistliche Haltung reden, weil ihr murrt. Das wäre zwar nicht falsch, also wenn jemand murrt, dann versündigt er sich, aber die Apostel gehen hier an die Wurzel des Problems ran und behandeln nicht nur das Symptom. Was ich spannend finde, ist, wie die Apostel das Problem lösen. Wer soll sich denn um die Problemlösung kümmern? Ist euch das aufgefallen? Dass die Apostel das Problem eigentlich gar nicht lösen? Wer soll sich denn darum kümmern? Die jüngeren Leute unter 18? Ich muss euch irgendwie ermutigen, mitzumachen, oder? Wer löst denn das Problem? Richtig, diese 7 Männer, die lösen das Problem. Was machen die Apostel? Sie machen 2 Dinge. Je nachdem, wie man zählt. Also, ich werde nachher auf 3 kommen, aber ich bleibe mal bei der Zahl 2 jetzt. Sie machen eine doppelte Delegation. Also erstens, wie du es gerade gesagt hast, sie geben die Aufgabe an diese 7 Männer ab, nach dem Motto, wir werden das Problem nicht lösen, sondern bitte diese Männer. Aber wie kommt man denn auf die Männer? Wer hat denn die Männer ausgesucht? Die ganze Menge. Also nicht die Apostel nur, sondern die Gemeinde. Das heißt, die Apostel haben nicht nur die Problemlösung delegiert, dass die Tische besser bedient werden, sondern gleichzeitig auch die Auswahl derer, die die Problemlösung bestreiten sollen, bewirken sollen. Also eine doppelte Delegation. Warum machen sie das? Warum machen sie doppelte Delegation? Und das, ich war es 18 Jahre, von daher fühlt euch mit ins Boot genommen. Das müssen wir uns als Älteste tatsächlich ins Pflichtenheft schreiben lassen. Oder steht schon drin, wir müssen es lesen. Sie haben eine klare Sicht, die Apostel, was ihre Aufgabe ist. Denn sie können ganz schnell sagen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Diese Apostel hatten eine ganz klare Sicht davon, was ihr Job ist. Und weil sie diese klare Vorstellung hatten, waren sie in der Lage zu sagen, das Problem ist gelöst worden, es ist da, ich anerkenne es, aber ich werde es nicht lösen. Oftmals wissen Leiter nicht, was ihre Aufgabe ist. Na, ich mache halt, was anfällt, da wo Not am Mann ist. Und wenn es ein bisschen brennt, hole ich mir ein Eimerchen, kipp ein bisschen Wasser drauf und dann renne ich dorthin. Ich arbeite in einem Unternehmen und ich habe einen Chef in der Gruppe, der genau so ein Leiter ist. Der hilft gerne. Das ist ein ganz netter, knuddeliger Typ. Der hilft gerne und ich weiß, den kann ich nachts um 2 anrufen und der würde mir helfen. Aber er vergisst, das Unternehmen zu leiten oder seine Gruppe zu leiten, weil er so viel mit dem kleinen Kleinkram beschäftigt ist, hier helfen, da helfen, dass er die Leitungsaufgabe als solches nicht wahrnimmt. Die Apostel leiten, indem sie klar delegieren und auch die Delegation klar definieren. Sie sagen nämlich nicht, ja, wer macht's denn? Das wäre ja auch so eine klassische heutige Aussage. Ja, da müsste sich mal jemand drum kümmern. Konjunktiv ist immer ganz gefährlich. Müsste. Ja, müsste man, heißt dann die Antwort. Und danach kann man zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Nein, sie sagen ganz klar, so seht euch nun um, Geschwister, nach 7 Männern unter euch, 7, warum auch immer 7, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Was die Apostel machen ist, sie leiten geistlich, indem sie die Kriterien für diese Leute, die den Job zu erfüllen haben, festlegen. Das ist nämlich ihr Ding. Sie müssen die geistlichen Dinge festlegen, nicht aber unbedingt die Personalfrage. Und was ich sehr schön finde, die Gemeinde wird mit in die Selektion hineingenommen, was logisch ist, denn die 12 Apostel kennen ja diese 10.000 Leute gar nicht kennen. Nehmen wir mal nur die Männer, ja? 5.000 Männer kennen sie ja nicht kennen persönlich. Deswegen ist es weise zu sagen, ihr als Gesamtheit kennt ja eure einzelnen Gruppen, die Galater und wo die alle herkamen. Und dann sucht unter euch bitte 7 Männer. Und ihr könnt auch beurteilen, ob die überhaupt geistliche Kriterien erfüllen. Woher sollen denn die Apostel unter den 10.000, die jetzt gerade dazugekommen sind, jene finden, die ein gutes Zeugnis haben? Also die einen guten Ruf von unter den anderen haben. Woran sollen denn die schnell erkennen, ob da voll Heiligen Geistes ist, ob jemand mit Weisheit ist? Das kann die Gemeinde aber, weil sie die Leute ja kennt. Nicht jeder kennt jeden, aber wenn man einzelne Gruppen wieder sieht, dann geht es. Wir hatten ja mal einen Unternehmensberater am Predigertisch stehen. Und der würde sagen, ja, es ist auch ein kluges Vorgehen, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das ist ein alter Projektgrundsatz. Betroffene zu Beteiligten machen. Das Murren war unter den Hellenisten entstanden. Und die Hellenisten werden mit reingenommen. Okay, wir nehmen das Problem ernst. Wir brauchen Leute. Hier sind die Kriterien. Bitte findet. Es gibt einige Leute, die anhand der Namen entdecken wollen, dass die 7 dann alles Hellenisten sind. Da gehe ich nicht ganz so weit mit. Aber mindestens einer ist definitiv ein Hellenist. Der Typ vom 6. Dezember, der Nikolaus. Der letzte in der Liste, von dem wird ausdrücklich gesagt, dass er kein gebürtiger Jude ist. Ja. Aber es ist gut, dass tatsächlich die, die das Problem haben, mit hineingenommen werden. Und der Unternehmensberater, der hier vorne als Prediger stand, du merkst, mindestens einer hat zugehört, der, also Thilo hat vor einiger Zeit hier über 2. Mose gepredigt und hat uns den Schwiegervater von Mose vor Augen gestellt. Ihr erinnert euch vielleicht an Jitro. Und ich glaube, dass die Apostel bei dem, was sie dann gemacht haben, tatsächlich auch Jitro vor Augen hatten. Steht nicht im Text, ist eine totale Unterstellung an den Text, aber die Apostel kannten das Alte Testament. Und diese Aussage, es ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen und das Wort Gottes vernachlässigen, ist im Grunde genommen eine praktische Anwendung von dem, was du uns aus Jitros Rat abgeleitet hast. Was hat Jitro gemacht? Jitro hat sich hingesetzt und hat seinen Schwiegersohn mal einen Tag beobachtet, wie er sich morgens auf den Richterstuhl setzt, der liebe Mose, und dann da eine riesen lange Schlange entsteht. Ja, wie zu DDR-Zeiten, wenn frisches Obst verkauft wurde. Ja, und dann eine riesenlange Schlange, und dann kommt der erste, trägt seinen Fall vor, der zweite trägt seinen Fall vor, und so Bagatellsachen. Der hat mir einen Zeltpflock gestohlen, der hat die Grenze verschoben, ja, oder schärfere Dinge, der hat sich an meiner Tochter vergangen, und. Den ganzen Tag hat der Richter Mose gearbeitet, aber er ist nicht fertig geworden. Irgendwann war Schicht im Schacht, Mose hat den Reißverschluss vom Zelt runtergezogen, den es nicht gab, und dann stand da immer noch so eine lange Schlange, die Bananen haben wollte. Und was stellt Jitro fest? Jitro formuliert an einer Stelle, du reibst dich auf, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Und liebe Geschwister, es gibt viele christliche Leiter, die sich aufreiben. Als die Bibel geschrieben wurde, gab es den Begriff Burnout noch nicht. Aber ich glaube, dass vieles, was heute Mediziner versuchen, irgendwie unter Burnout zu beschreiben, das ist ja nicht so eine richtig griffige Definition, was Burnout genau ist, aber dieses sich aufreiben, sich mit 1000 Sachen beschäftigen und nie fertig zu werden, die Riesenverantwortung zu sehen, die man hat, so einen inneren Antrieb zu haben, man will der Gemeinde etwas Gutes tun, man will Recht sprechen im Fall von Mose, das muss ja getan, wer soll's denn sonst tun, aber nie fertig zu werden, das ist das, was heute Leute in den sogenannten Burnout treibt, wo die Leute dann ausbrennen. Dieses du reibst dich auf, kann man auch schön übersetzen mit du wirst welk sein. Und jeder, der schon mal eine Blume gesehen hat, die bei diesen Tagen kein Wasser kriegt, ja, also Gegenteil von denen hier, du wirst welk sein. Und jetzt ganz ehrlich, wollen wir das Leiter verwelken, dass sie den Kopf hängen lassen und nur noch schlapp sind, erschöpft sind, ausgelutscht? Jethro war jahrzehntelang selbst ein Leiter, er war heidnischer Priester und er hat seine Weisheit weitergegeben an Mose, und ich glaube, dass die Apostel diesen Rat im Hinterkopf hatten und deswegen sagten, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen, denn alles können wir nicht machen. Der zweite Aspekt, den Jethro geraten hat, war, du reibst dich auf und auch das Volk, das bei dir ist. Stell dich mal vor, ihr gehört zu denen, die noch in der Schlange stehen, und dann wird der Reißverschluss vom Zelt runtergezogen. Nach dem Motto, heute ist, hat der Gerichtssaal geendet. Dann darfst du am nächsten Tag wieder anstehen und am übernächsten Tag wieder und am überübernächsten Tag wieder. Da gab es nicht wie beim Landeseinwohneramt um so ein Zettelchen mit einer Nummer, sondern first come, first served. Also um 3 Uhr morgens aufstehen und am Zelt anstehen. Nicht nur Mose geht kaputt, sondern das Volk wird frustriert werden. Einerseits, weil es lange warten muss, und zweitens, weil der Leiter einfach völlig welk ist und seine Entscheidung irgendwann auch nicht mehr die Gütequalität haben, die wir uns wünschen. Ich fasse zusammen, überarbeitete Leiter sind nicht gut für eine Gemeinde. Teil 3. Ich finde es interessant, wie Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, die Situation beschreibt. Stellt euch doch mal vor, da sind 10.000, 15.000 Leute und es entsteht ein Murren. Und dann stehen die Apostel auf und sagen, es ist nicht gut, dass wir die Tische bedienen. Also, bei mir kommt da so eine Antwort hoch. Ja, sind die arrogant? Sind sich wohl zu fein, die Tische zu bedienen? Hä? Man könnte sich ja die Fingerchen schmutzig machen. Das ist aber nicht die Reaktion der Menge. Offensichtlich hatten die Apostel einen guten Ruf durch das, was sie getan haben, sodass der Gedanke ihnen nicht unterstellt wurde. Was steht in Vers 5? Wie hat die Menge reagiert? Theologie für Optiker, reingucken, vorlesen, fertig.
Jana? Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Sie wählten Stephanus.
Genau, Neue Bibel heute, waren alle einverstanden. Haben wir noch ein bisschen Elberfelder? Die Rede gefiel der ganzen Menge. Ich rede nicht über gegenwärtige Älteste, ich rede über meine Zeit als Ältester. Ach, das hätte ich mir manchmal gewünscht, dass die Gemeinde so reagieren würde. Da hängen Älteste stundenlang, tagelang ihre Köpfe zusammen, um eine heiße Sache zu klären. Dann tragen wir das Ergebnis der Gemeinde vor. Und wie schön ist es, wenn es dann heißt, und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und lacht bitte, wir hatten das 12 Jahre lang so. 12 Jahre, jetzt ungefähr, es waren vielleicht 13 oder 14, aber die ersten 12, 13 Jahre hatten wir das. Und das ist schön. Und die Gemeinde florierte. Jetzt nicht, weil unsere weißen Entscheidungen so wahnsinnig toll waren, sondern da war eine Harmonie zwischen Leitung und Leuten, die gelitten werden. Geleitet werden heißt das, glaube ich, oder? Merkt ihr, was für ein Problem in diesem Beziehungsfeld Leitung und Herde besteht? Manchmal sind sie etwas, was man erleiden muss als Leiter, obwohl man sie eigentlich leiten möchte. Hier hat's geklappt. Die Rede gefiel der ganzen Menge und es ist schön, wie es dann weitergeht. Ich will nichts über die 7 Leute sagen. Auch nichts über die Kriterien. Die klassischen Predigten betonen nämlich genau diese Punkte, was jetzt die Kriterien sind. Ich finde es nur schön, dass dann wieder der Ball an die Apostel übergeht. Die Apostel hatten ja die doppelte Delegation an die Menge gemacht. Erstens, sucht ihr die Leute? Und diese 7 Leute sollen dann die Aufgabe ausführen. Und dann findet die Gemeinde das, diese 7 Leute. Und unsere Neugierde wird leider nicht gestillt, wie sie das hingekriegt haben, aus 5.000 Männern 7 rauszufinden. Wir lesen nichts von Wahlverfahren, nichts von Wahlquoten, nichts von elektronischem Abstimmsystem oder. Die Gemeinde Freibergstraße diskutiert seit einem Jahr, wie sie ihre Ältesten wählen wollen. Und sie haben hochkomplexe Wahlsysteme entwickelt, sind aber trotzdem nicht weitergekommen bisher. Die tun mir echt leid. Die Bibel sagt hier nicht, das wäre doch eigentlich eine hervorragende Gelegenheit gewesen.